So, herzlich willkommen bei Sofa-Talk oder auf dem roten Sofa. So ganz einig sind wir uns über den Namen noch nicht. Herzlich willkommen, Leonie. Für die, die das vielleicht noch nicht kennen oder noch nicht erlebt haben, also beim Sofa-Talk geht es darum, dass wir Leute aus der Gemeinde zu ihrem Glaubensleben interviewen. Einfach in der festen Überzeugung, dass wir alle was davon lernen können, dass wir das einfach als segensreich empfinden. Und heute habe ich die Leonie bei mir und die Leonie kenne ich schon ganz lange vom Sehen her. Also wir sind, glaube ich, schon seit Jahren zusammen in einer Gemeinde, aber wir haben uns eigentlich noch nie so wirklich miteinander unterhalten. Ich freue mich immer, wenn ich die Leonie auf der Bühne sehe beim Singen, aber wir haben eigentlich noch nicht wirklich miteinander gesprochen und ich habe immer gedacht, die Leonie würde ich ja gerne mal interviewen, ja. Und dann kann ich nämlich vorher auch mal einen Kaffee mit ihr trinken vor dem Interview. Das ist dann der schöne Nebeneffekt dabei. Dann kann ich mich nämlich mal mit ihr unterhalten. Vielleicht kannst du einfach mal den Leuten, die dich vielleicht noch nicht kennen, einfach kurz sagen, wer bist du, wie alt bist du, so ein bisschen die Hard Facts, was machst du beruflich, wo wohnst du und so weiter.
Ja, gerne. Mein Name ist Leonie Sechtling, ich bin 29, ich bin seit 17 Jahren in dieser Gemeinde. Und ich wohne in Niederhöchstadt zusammen mit meinem Freund in der Goethestraße am Bach. Noch, wir suchen aber eine Wohnung.
So war das aber jetzt nicht gedacht.
Ja, Leonie, genau. Ich bin Psychologin, systemische Beraterin, systemische Familientherapeutin und ich arbeite in einer Erziehungsberatung und in privater Praxis und im Präventionsbereich im betrieblichen Gesundheitsmanagement.
Okay, was machst du denn, wenn du nicht beruflich unterwegs bist oder hier nicht auf der Bühne stehst? Hast du irgendwelche Hobbys, irgendwas, was dir besonders Spaß macht?
Was ich unheimlich gern mache, ist tanzen. Momentan 4-mal die Woche. Standard und Latein beim Axel Huro in Eschborn. Kann ich auch sehr empfehlen, ein fantastischer Lehrer.
Okay, also wir wollen das jetzt nicht weiter ausdehnen, nicht als Werbeplattform, genau. Genau, vielleicht kannst du einfach mal erzählen, du bist ja, hast gesagt, du bist schon seit 17 Jahren in der Gemeinde. Du bist aber hier quasi nicht mit den Kindergottesdiensten groß geworden, sondern etwas später dazu gekommen. Wie kam es denn dazu und wie war das?
Genau, ich bin in Sindlingen aufgewachsen. Da war ich in der katholischen Gemeinde, weil meinen Eltern die besser gefallen hat damals. Mein Vater katholisch, meine Mutter evangelisch. Bin ich klassisch mit Kindergottesdienst, Kinderbibeltagen, Kommunion, Firmung, genau, dort groß geworden. Und meine Eltern haben sich dann scheiden lassen, da war ich 12. Und da hat meine Mutter eine neue Gemeinde gesucht und die Andreas-Gemeinde gefunden. Und da bin ich dann so langsam mit dem Kindermusical eingestiegen, war damals Noahs Frau, was ja jetzt wieder aufgeführt wurde und konnte dann langsam anfangen, im Jugendbereich mit einzusteigen, in die Musik mit einzusteigen und habe da nach der Trennung von meinen Eltern ein Zuhause gefunden. Habe also, wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke, eigentlich einen Raum gefunden, wo ich sein durfte, wie ich bin, wo ich mich ausprobieren durfte, wo ich die Chance hatte, mitzugestalten, meine Ideen zu verwirklichen, zu erleben, dass mein Handeln eine Wirkung hat und dass ich wichtig bin und gebraucht werde. Und dadurch einen Raum hatte, wo ich ja vielleicht einen anderen Fokus auch haben konnte als den Verlust des Zuhauses, sage ich mal, von der Trennung meiner Eltern hin zu einem, wow, da ist ganz viel an Gemeinschaft, an Unterstützung, an Raum auch, mich zu entfalten.
Du hast mir irgendwie eine ganz schöne Geschichte mit den Hotpants erzählt. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen.
Nein.
Du hast gesagt, ich darf das alles fragen. Genau.
Ja, also ich hatte in meiner Pubertät einen etwas experimentellen Kleidungsstil, würde ich mal sagen. Gerne auch abgeschnittene Hosen, kurz. Und meine Mutter hat, die ist nicht da heute, ist eigentlich schade, ja. Aber die hat, oder besser so, du wirst es ihr erzählen, okay, alles klar. Sie hat immer zu mir gesagt, Kind, das kannst du doch so nicht anziehen, das geht doch nicht, zieh dir doch mal was über. Jetzt dann kam ich in die Gemeinde und dein Mann war ja damals Jugendleiter und sagte dann zu mir, ach, wie schön, dass du da bist, das sieht ja echt gut aus. So. Und damals habe ich das gar nicht so wahrgenommen, aber so in der Rückschau denke ich, ja, wow, da war jemand, der hat es gespürt, dass das mir jetzt gerade gut tun würde, in dem Moment das zu hören. Und der hat mich einfach so angenommen, wie ich war. Auch in der rebellischen Pubertät, wo vielleicht andere Erwachsene gesagt hätten, ach, so kannst du das nicht machen, habe ich da einen Ort gefunden, wo ich gemerkt habe, ja, doch, hier darf ich sein und hier darf ich mich entwickeln. Und heute ist mein Rock ja auch ein bisschen länger. Ja? Also hat funktioniert mit der Entwicklung.
Ja, und du hast ja schon angedeutet, dass das gar nicht alles so einfach war in deiner Jugend. Und du hast dann auch als junge Frau eigentlich auch einen ganz schweren Schicksalsschlag zu verkraften gehabt. Und vielleicht kannst du darüber einfach nochmal ein bisschen was sagen.
Ja, also als ich 20 war, habe ich meinen Vater verloren. Der ist gestorben an Darmkrebs nach 2-jähriger Krankheit. Und da in dieser Zeit habe ich meinen Hauskreis als unglaubliche Stütze erlebt. Also ich glaube, die Trennung von meinen Eltern und der frühe Tod von meinem Vater sind vielleicht 2 Erlebnisse, die ich nicht so gut verkraftet hätte, wo ich nicht so gut die Möglichkeit gehabt hätte, damit umzugehen, wenn ich nicht den Rückhalt gehabt hätte hier aus der Gemeinde und auch den Rückhalt von meinem Hauskreis. Wir haben uns 10 Jahre jeden Freitag getroffen, ab 7 bis mindestens 12. Und wir haben gebetet und wir haben gemeinsam gegessen und wir haben in der Bibel gelesen und vor allem haben wir aber auch Leben geteilt. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, wir haben uns Rückhalt gegeben, wir haben Raum uns gegeben, dass wir erzählen konnten, was uns wirklich beschäftigt und auf dem Herzen liegt. Und das, finde ich, ist so was Besonderes, dass mir Gott in dieser Zeit diese Menschen an die Seite gestellt hat, die mir die Sicherheit gegeben haben und den Schutz gegeben haben, dass ich trotzdem weitergehen konnte und gleichzeitig auch die Kraft gegeben haben, mich damit auseinanderzusetzen.
Und warst du da nicht auch wütend auf Gott oder hast du da nicht mit Unverständnis reagiert oder wie war das für dich?
Also wütend war ich irgendwie nicht wirklich. Ich kann es nach wie vor nicht verstehen, aber ich habe irgendwie ein inneres Gefühl von, es ist okay. Ich verstehe es nicht, aber irgendwann werde ich es verstehen. Und es ist so ein bisschen, bisschen kindlich irgendwo, ja. Aber ich stelle mir das manchmal vor, dass Gott mit meinem Papa da oben sitzt und auf mich runterguckt und schaut, was mache ich so. Und dass ich weiß, okay, da ist die Verbindung da und die sind da für mich und die unterstützen mich, auch wenn ich sie nicht sehen kann hier auf der Erde. Was wir bergen in den Särgen, ist das Erdenkleid. Was wir lieben, ist geblieben, bleibt in Ewigkeit. Das hat meine Lehrtherapeutin mal zu mir gesagt und das verbinde ich damit sehr, dass das, was so wertvoll ist an Gott, aber auch an meinem Vater, dass diese Verbindung immer noch da ist und bleibt.
Wenn ich dich so auf der Bühne sehe, du singst ja manchmal und machst Liturgie, dann habe ich immer so das Gefühl, dass du einen ganz tiefen Glauben hast so und dass du da sehr in dir ruhst und auch eine große Gelassenheit hast. Und wie machst du das denn im Alltag? Also wie betest du stundenlang morgens oder wie kommt denn das? Oder wie kommt das, dass du so gelassen bist oder ich das Gefühl habe, ich sehe dir das an? So, wie lebst du denn deinen Glauben im Alltag?
Ich habe das Geschenk bekommen. Ich habe das Geschenk bekommen, dass ich einen tiefen Glauben daran habe, dass Gott mich liebt und dass er für mich da ist und dass ich nicht tiefer fallen kann als in seine Hände und dass es nach dem Tod weitergehen wird und ich da Erfahrungen machen werde, von denen ich jetzt noch gar nicht träumen kann. Und ich weiß nicht, wie Gott es geschafft hat, das so in mein Herz reinzupflanzen, aber es ist einfach da. Ich brauche dafür nicht die intensive Bibelauseinandersetzung. Ich brauche nicht, dass alle Unklarheiten ausgeräumt werden. Die dürfen alle da sein und irgendwie trotzdem kann ich darauf vertrauen. Und ich erlebe Gott im Alltag ganz oft, das ist, wenn ich im Auto anfange, Lobpreislieder zu singen, ja, oder wenn ich in der Natur bin und sehe, was für ein Geschenk eigentlich uns Gott mit dieser Schöpfung gemacht hat, jetzt gerade im Herbst, wenn die Blätter fallen und alles ist so bunt und dann geht vielleicht auch noch die Sonne auf und ich fahre auf die Arbeit und denke so, wow, ja, krass, was der alles gemacht hat für uns. Und dann ist direkt eine Dankbarkeit und eine Verbindung da. Ich erlebe alles, was ich tue, aber auch so, dass ich mein Bestes gebe und gleichzeitig darauf vertraue, dass nicht ich bin, die wirkt. Und das ist sowohl für mich hier in der Gemeinde so, als auch bei meiner täglichen Arbeit. Ich glaube, dass Gott durch mich wirkt und dass ich alles geben kann, was ich habe, aber ich bin unvollkommen und ich darf das bei Gott abgeben und er macht das Beste daraus. Und diese Erfahrung immer wieder zu machen, sorgt für mich dafür, dass ich zur Ruhe komme. Das ist so wie jetzt auch hier heute. Ich kam an und war echt nervös, ja, und dachte, Gott, ja, fragt sie das mit den Hotpants oder nicht? Und dann habe ich konnte ich mich im Lobpreis auf die Lieder einlassen, Gottes Nähe spüren und konnte merken, okay, der nimmt mir alles. Der nimmt es weg und der verändert es und er wirkt in mir und dadurch wird schon das Richtige passieren, was passieren soll.
Also erlebe ich dich einfach als wirklich ganz gelassen im Vertrauen auf Gott. Ich weiß nicht, haben wir noch Zeit? Oh, da ist der Zeitrichter, genau. Und du hast jetzt gesagt, du liest gar nicht so viel in der Bibel oder muss man das nicht? Oder, oder wie ist das? Oder machst du stille Zeit morgens? Oder wie machst du das denn?
Ich halte inne im Alltag, würde ich sagen. Also ich halte immer mal wieder inne und bedanke mich bei Gott und nehme einfach wahr, dass er da ist. Also wenn man Kai fragt, muss man vielleicht schon stille Zeit machen. Aber das ist immer so die Sache, ne? Also ich habe, womit ich lange gehadert habe, war auch so die Frage, Gottes Ziele sind groß. Ne, nicht alle Ziele sind, großen Ziele sind von Gott, aber Gottes Ziele sind groß. Und Kai hat mal dieses schöne Bild von der Komfortzone gemalt und der Panikzone. Und wenn ich wirklich ein guter Christ bin, dann muss ich raus in die Panikzone. Ja? Und ich habe lange mit mir gehadert, weil ich gesagt habe, aber ich will gar nicht in die Panikzone. Ja? Und ich bewege mich doch auch trotzdem. Und habe in unserem Gespräch im Nachgang da noch mal drüber nachgedacht und habe so geguckt, was ist eigentlich das, was Gott in mein Herz an großem Ziel legt. Und ich glaube, dass Gott mich hierher auf diese Welt gebracht hat, weil ich zur Veränderung unserer Gesellschaft beitragen kann. Ich erlebe es immer wieder, dass wir uns die Schuld gegenseitig zuschieben, dass wir versuchen, uns gegenseitig Energien zu klauen, dass wir versuchen, unsere inneren Löcher zu stopfen mit der Energie von anderen. Und ich glaube, dass ich hier bin, weil ich dazu beitragen darf, dass wir unsere Beziehung miteinander verändern, dass wir dafür sorgen, dass wir uns selber wertschätzen und annehmen mit unseren inneren Löchern und dass wir Gottes Funke dadurch strahlen lassen können in die Welt, dass wir die mit Stolz tragen. Und das ist, finde ich, ein riesiges Ziel. Nur wenn ich mir das permanent bewusst mache, dann werde ich ja handlungsunfähig, weil dann kann ich sagen, ja, was macht meine eine Beratung, mein einer Workshop, meine eine Liturgie, was macht die schon für einen Unterschied? Aber ich glaube, dass es die kleinen Schritte sind, die kleinen Veränderungen, die Menschen vielleicht zu einer Veränderung inspirieren und dass diese Veränderungen sich in die Welt tragen und dass wir dann vielleicht irgendwann oben im Himmel sitzen und runterschauen und sehen, oh wow, ja, da hat sich echt was getan.
Okay, also ein Plädoyer für die kleinen Schritte, ne? Und wirklich für die kleinen Momente im Alltag und damit wirklich ein großes Ziel zu erreichen. Bin gespannt, was Kai dazu nachher sagen wird in der Predigt. Aber das ist dann ja seine Sache und nicht unsere. Leonie, ich danke dir wirklich, dass du dich bereit erklärst, da hast dich hier aufs Sofa zu begeben. Ich wünsche dir echt Gottes Segen mit deinen kleinen Schritten und mit einer großen Wirkung dann. Und vielleicht können wir ihr einfach doch mal applaudieren.
Danke dir für deine Wege, die du mit uns Menschen gehst. Und dass du jeden einzelnen Menschen siehst, wie er ist, so einzigartig wie jedes Blatt, was jetzt einfach auf den Boden fällt, nicht keinem anderen gleicht. Und so schreibst du mit unserer Geschichte, mit dem, wie wir sind, deiner Geschichte auf dieser Erde. Und suchst die Menschen aus wie Leonie, wie Petrus, wie Julia und sagst sehr genau, dich habe ich gewollt. Dich liebe ich. Mit dir möchte ich diese Welt verändern. Weil mein Herz für jeden einzelnen Menschen schlägt, so wie es für dich schlägt. Und weil meine Liebe genauso groß ist für die anderen, die mich nicht kennen, wie meine Liebe zu dir. So bin ich einfach immer wieder sprachlos, wie du mit jedem Einzelnen von uns so ganz eigene Wege gehst. Und deine Schönheit, deine Buntheit dadurch zu leuchten beginnt in dieser Welt. Wir danken dir dafür. Amen. Als ich eben hier hochkam, hat man gesagt, Kai, du musst gar nicht mehr predigen. Habe echt überlegt, ob ich mein Ding einfach weglasse und sage, nee, ich muss wirklich nicht mehr predigen. Und das war Predigt. Der Predigtext heute, ihr habt ihn gehört von der Xenia. Da geht es darum, immer wieder in die Panikzone zu treten. Das, was du eben gesagt hast. Lass sich das einfach vor Augen malen. Da war Petrus mit seinen Jüngern. Die haben ein paar Tage, ein paar Monate waren sie mit diesem Jesus unterwegs und haben gerade ein riesengroßes Wunder erlebt. Da waren 5000 Menschen, die hatten Hunger, da war kein McDonald's in der Nähe, kein Burger King, noch nicht mal Kentucky Fried Chicken, nix war da. Nur 5 Brote und 2 Fische. Und 5000 Menschen wurden satt. Das ist genau da passiert. Und dann hatten die Leute 1000 Fragen an Jesus und Jesus sagt, jetzt geht ihr einfach mal ins Boot. Ich brauche mal Zeit für mich. Hat die Zeit angehalten, ist in die Nacht hineingegangen alleine und hat Gott gesucht. Und diese Jünger auf dem See, es war 4 Uhr morgens. Eigentlich ist der See 8 Kilometer breit, easy zu machen, nur er hat ab und zu mal Fallwinde und dann wird es zu einem Ungestüm und so war das. Es war nass, es hat geregnet, es war kalt und die Jünger waren einfach super sauer auf diesen Jesus, dass er sie alleine auf die See geschickt hat. Und dann kommt Jesus da, wie ein Geist, aus der Ferne, stellt euch das mal vor, ihr seid da, habt Angst, dass es jetzt untergeht und da kommt so jemand auf dem Wasser auf euch zu. Was macht man? Die haben natürlich alle noch mehr Angst bekommen. Mit der Ausnahme von Petrus. Und dann sagt Petrus dir einen Satz und sagt, Gott, wenn du das bist, den möchte ich euch vorlesen. Das ist eigentlich alles, was ich euch mitgeben möchte heute. Er sagt, Herr, wenn du wirklich es bist, dann sag, dass ich auf dem Wasser zu dir kommen soll. Gott, wenn du es wirklich bist. Jesus, wenn du es wirklich bist, dann sag, dass ich auf dem Wasser auf dich kommen soll, zu dir kommen soll. Wie verrückt ist das? Also ich bin ja kein Profi. Aber tagsüber, bei bestem Sonnenschein, über das Wasser zu laufen, ist schon ziemlich schwierig für mich. Aber morgens um 4 Uhr, stockdunkel, der Wind peitscht, es regnet. Dann aufs Wasser zu gehen, wie bescheuert muss dieser Petrus gewesen sein, auf so eine Idee zu kommen. Und Jesus sagt, komm. Und er steigt aus dem Boot und läuft auf dem Wasser. Er läuft auf dem Wasser. Und dann guckt er, was er hier eigentlich gerade macht und sagt, bist du bescheuert? Das geht doch gar nicht, was ich hier gerade tue. Und versinkt. Und Jesus ist da und packt ihn und zieht ihn hoch. Wisst ihr, wir denken immer, das ist eine Geschichte vom Versager Petrus. Die ganze Welt lacht über Petrus, sagt er, ist doch klar, über Wasser kann man nicht laufen. Und ja, Petrus hat versagt. Aber Petrus ist doch der einzige Mensch, der es gewagt hat, aufs Wasser zu gehen und zu sehen, dass das Wasser trägt. Und Petrus war der einzige Mensch, der wirklich gespürt hat, wie es ist, wenn man in seinen Alltag versinkt, wenn man in seine Ängste versinkt, wenn man runtergezogen wird, dass da eine Hand ist, die ihn nimmt und ihn rauszieht. Die Jünger haben es gesehen, keiner hat es gespürt wie Petrus. Wer hat versagt? Ich glaube, die 11 Bootshocker, die auch noch im Boot saßen, die auf Nummer sicher spielen. Immer mal wieder ruft uns Jesus raus aufs Wasser. In die Panikzone. Raus aus dem Komfortzone, aus dem, was ich normalerweise mache. Und wenn er es tut, dann spürst du das, dann weißt du das. Und dann möchte ich dir einfach Mut machen, diese Erfahrung zu machen, aus dem Boot zu steigen, was auch immer dein Boot ist, und dich darauf einzulassen. Einige von euch waren jetzt auf dem Oktoberfest, haben die Klaus Packe gehört. Er hat nicht alle eure Fragen beantwortet. Es wird nie hundertprozentig Gewissheit geben. Aber irgendwann mal ist der Zeitpunkt, wo du aus dem Wasser laufen sollst, rausgehen sollst. Und vielleicht ist das heute, dass Gott dich anspricht und sagt, und geh. Ich halte dich. Vielleicht machst du es zum ersten Mal, dass du sagst, Jesus, ich habe dich gehört, dann weißt du das. Ich gehe. Viele von euch sind jetzt vielleicht auch so wie die anderen Jünger schon lange dabei. Schon immer dabei auf diesem Weg. Und ab und zu mal hattet ihr tatsächlich Rückenwind, aber die meiste Zeit habt ihr euch wie blöd am Ruder abgerackert. Und es macht euch einfach keinen Spaß mehr, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Immer diesen Sturm. Und ihr erkennt Jesus nur noch als Geist der Vergangenheit, irgendwo in der Ferne, wie die Jünger hier. Erinnert euch vielleicht dran an diese Zeiten, wo er damals näher war. Und dann möchte ich euch auch heute sagen, steigt aus dem Wasser, aus dem Boot, steigt ins Wasser. Lasst euch auf das Abenteuer ein mit Jesus. Und das möchte ich gerne jetzt im Gebet tun. Ich möchte euch einladen, so nach dem Oktoberfest, ich habe viel gehört. Die meisten von euch haben schon viel zu viel gehört über den Glauben. Die Angst wird bleiben, dein Leben lang. Die Angst wird bleiben. Deswegen hat Jesus 365 Mal in der Bibel gesagt, hab keine Angst, für jeden Tag einmal. Ja, die Angst wird bleiben. Glaube ist immer ein Risiko. Aber Jesus lädt dich heute ein. Steig aus dem Boot. Sieh, ob der Glaube trägt, von dem du so viel gehört hast. Steig aus dem Boot, der du wie die 11 Jünger lieber im sicheren sitzt. Erfreue dich wieder an verrückten Sachen mit Jesus. Lass uns beten. Herr, wenn wirklich du es bist, dann sag, dass ich auf dem Wasser zu dir kommen soll. Herr, wenn wirklich du es bist, dann sag, dass ich auf dem Wasser zu dir kommen soll. Herr, du siehst uns, du kennst uns. Und für einige von uns ist es vielleicht das erste Mal, dass sie sagen, hey Jesus, ich habe dich gehört. Ich will diesen Schritt tun. Ins Risiko hinein, ins Vertrauen hinein. Dann hast du das Gebet jetzt gehört. Und dann bete ich, dass du mit diesen Menschen jetzt in der nächsten Woche mitgehst. In eine Gemeinschaft schenkst, wie Leonie erzählt hat, einen Hauskreis, eine Gruppe, wo sie mit dir Glauben leben können. Ja, und einige unter uns sind schon so lange mit dir unterwegs, dass du nur noch der ferne Geist bist, den wir erahnen, mehr erahnen als wissen. Und wir haben meistens nicht den Mut, wie Petrus zu sagen, ja, ruf mich aus Wasser. Aber wir sehen uns danach, aus dem Boot zu steigen. Wir sehen uns danach, dich zu erleben wieder, wie in den Anfangsjahren. Dann bete ich jetzt, dann beten wir dieses Gespräch, dieses Gebet. Herr, wenn wirklich du es bist, dann sag, dass ich auf dem Wasser zu dir kommen soll. Und wir sind gespannt drauf, Jesus, was du mit uns machst. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Ja, ich bin Gisela Roth und arbeite seit über 30 Jahren als Ärztin in Afrika, zunächst mal in Uganda und Simbabwe, und habe im Rahmen dieser Arbeit festgestellt, dass Menschen oft nicht nur körperlich an den Rand kommen, sondern auch seelische Nöte haben, und habe darum im Laufe der Zeit umgesattelt auf Psychotherapie und Psychiatrie und arbeite jetzt seit 11 Jahren in Kenia. Ausgesandt bin ich im Rahmen der Missionsgemeinschaft DMG von der Andreasgemeinde in Niederhöchstadt und der Baptistengemeinde Berlin-Tempelhof für diese Arbeit. Und ich unterstütze vor allem kirchenbasierende Hilfsorganisationen, wenn Mitarbeiter in eine Krise geraten. Vornehmlich Trauma, aber auch Depressionen, Erziehungsfragen, Ehe-Thematiken und dergleichen. Außerdem bilde ich Afrikaner aus, wie sie selbst Traumatisierten wirksam helfen können, damit meine Arbeit sich auch multiplizieren kann. Das tue ich für Laien und auch für Therapeuten, die ich weiterbilde.